Das ist Raphael Krause mit seinem Talk bei Dance, dem Podcast rund ums Thema Tanzen. Heute mit Katja Kalugina.
Jawohl, hallo Katja, schön, dass du da bist.
Hallöchen, ja, ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, Katja, möchtest du dich vielleicht einmal selber vorstellen, wer du bist, was du machst?
Ja, also ich bin die Katja Kalugina, mein richtiger Name, der vollständige ist Ekaterina. Ich bin Profitänzerin, unter anderem auch bei Let's Dance und bin 27 Jahre alt.
Ja, wir müssen erstmal über die wichtigen Themen sprechen. Wie bist du in das Musikvideo von Jeanette Biedermann gekommen?
Das ist ein wichtiges Thema tatsächlich. Bevor ich angefangen habe zu tanzen, habe ich tatsächlich mit dem Schauspiel und Modebusiness angefangen. Als Kind damals ganz süß in verschiedenen Kindermodelagenturen unterwegs gewesen. Und dann war das einer meiner vielen Castings, die ich besucht habe. Hatte da aber gar keine Hoffnung, dass das klappen wird, weil ich einfach ein zu großer Fan war von Jeanette Biedermann. Und dann plötzlich irgendwann die Zusage und ich war völlig aus dem Häuschen. Der Dreh hat auch mega Spaß gemacht. Wir sind dann auch zu ihr ans Set gefahren und das war einfach unglaublich für mich. Ja, so kam's.
Wie alt warst du da?
Ich war, möchte ich meinen, 9. Ich glaube 9, ja, wenn ich mich nicht irre.
Hattest du da schon, also wolltest du da schon auf die große Bühne so? Oder ja, war das also, eher so, ach, Jeanette Biedermann ist halt cool?
Nee, also bei uns zu Hause war irgendwie immer Bühne angesagt. Ich habe ja noch eine größere Schwester und wir haben damals immer ganz viel zusammen gespielt und da war der Videorekorder immer ganz vorne mit dabei und wir haben Videoclips inszeniert, wir haben gesungen, wir haben getanzt und von daher, also Fotos gemacht haben wir auch immer total gerne. Und ja, also ich glaube, ich hatte das so ein bisschen unbewusst halt schon als Wunsch da, mich da ausleben zu können und dann natürlich so ein Hobby bzw. so eine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben, ist natürlich dann bombastisch, wenn sowas geht. Wenn man da die Unterstützung von zu Hause bekommt, was natürlich ganz, ganz wichtig war und Gott sei Dank bei mir halt gegeben.
War das denn, also mit 9 warst du da schon am Tanzen oder kam das dann später erst?
Das kam relativ parallel dann mit dem Alter 9 irgendwann dazu und ich habe dann erst angefangen, das war so Pop, bisschen so Country Roll, so ganz, ganz kindertanzmäßig irgendwie was angefangen zu tanzen, dann später bei Detlef Soest beim Dies Dance Club und so Workshops an Workshops teilgenommen. Und irgendwann habe ich dann in einem Latein- und Standardverein, wo auch nur so Kindertanzanfänger war, einen Tanzpartner zugewiesen bekommen, der bereits Medaillensieger und weiß ich nicht was war, also wirklich erfolgreich aus der Ukraine damals. Und dann hieß es, du wirst mit ihm tanzen, mach dich jetzt mal schnell auf das Niveau gut. Und dann natürlich die Trainer standen auch hinter mir und so bin ich da reingerutscht, dass wir auch relativ früh angefangen haben, nach Berlin zu fahren, weil wir dann festgestellt haben, dass die besten Tanzpaare, die erfolgreichsten Tanzpaare aus Berlin kamen. Und so haben wir dann die Trainer aufgesucht und dann wurde halt alles ganz, ganz ernst und man konnte da halt nicht mehr raus.
Aber dann bist du gar nicht so den klassischen Weg gegangen über so einen Einsteigerkurs oder so in der Tanzschule, sondern bist dann schon direkt ins Turniergeschehen quasi reingeworfen worden.
Richtig, ja, das war ziemlich schnell Turniergeschehen bei mir. Und das war die allererste Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt, die haben wir auch gewonnen, das war in der D-Klasse, da war mir das noch gar nicht so bewusst, dann war halt Doppelstart, irgendwie direkt in der C-Klasse aufgestiegen und dann, das war für mich sozusagen dann die Tanzschule, also ich habe das noch gar nicht aufgefasst wie, okay, das ist jetzt ein Riesenturnier, sondern das war ein Auftritt, das war für mich im Grunde genommen auch wieder eine Show, die ich genossen habe, wo meine Eltern natürlich auch beide dabei waren, meine Schwester. Und dann konnte man sich so schnell gar nicht umsehen. Dann war ich halt im großen Turniergeschehen, halt dann in Berlin und auch international mit drin. Ja, das ging relativ schnell.
Kannst du dich dann noch daran erinnern, so an deine ersten Turniere, wie das von deinem Gefühl war?
Die allerersten Turniere, ja, ich erinnere mich tatsächlich daran. Das war ganz witzig. Also ich habe erst da Paare auch gesehen, also andere Paare aus anderen Vereinen und sonst hat man ja immer nur die eigenen Vereinspaare gesehen und dann war das so, oh wow, okay, cool, also coole Paare, die kenne ich nicht, die sind bestimmt viel, viel besser und dann hat man halt diese D-Meisterschaft gewonnen und ich war völlig aus dem Häuschen, habe mich natürlich gefreut wie ein kleines Kind, war ich ja damals auch, aber ne, du weißt, wie ich das meine. Ja, und ja. An sich, ich musste immer darauf achten, dass ich nicht auf meine Eltern gucke und das war halt immer so, als Kind guckt man ja immer gerne rüber und tanzt quasi für die Eltern. Wir haben uns auch mal direkt da vorgestellt. Also das war für mich gar nicht so ein Druck-Turnier-Tanzen, sondern das war einfach nur, hier, guck mal, ich kann jetzt endlich irgendwie was vorführen. Also so. Und ich habe das so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Klar haben wir uns drauf wirklich vorbereitet und so. Aber dann, wenn Turnier ist, ist Turnier und dann ist Showtime und dann hat man keine Zeit mehr, irgendwie darüber nachzudenken, ob man jetzt besser tanzt als im Training oder nicht, sondern da habe ich einfach nur noch genossen und performt und das war eigentlich ganz cool. Also es hat auf jeden Fall immer Spaß gemacht, so Turniere.
Boah, das, also ich habe erst relativ spät angefangen mit Einzel und mein erstes Turnier war ein Formationsturnier tatsächlich. Boah, okay. Ich war so brutal nervös, es hat gar keinen, also doch, es hat schon Spaß gemacht, sonst wäre ich nicht dabei geblieben, aber es war so, also bei mir war mehr Anspannung als alles andere dabei.
Ich glaube, auch im Team ist es nochmal was anderes, weil da hat man viel, viel mehr Verantwortung und da kannst du nicht eben mal nach rechts und links gucken, wie du möchtest.
Ja gut, aber ich finde, du bist ja in einem Tanzpaar, bist du ja auch, du hast ja dein eigenes kleines Team irgendwie und du hast ja die Verantwortung nicht nur für dich alleine, also sonst könntest du auch Tischtennis spielen.
Natürlich, also, wesentlich so. Weniger, ja klar, also.
Aber ich werde vor Turnieren auch immer total ruhig. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich bin eigentlich eher so, ich würde schon sagen, so ein bisschen... Ja, also so ein bisschen wilder unterwegs, aber vom Turnier werde ich auf einmal ganz, ganz ruhig. Das ist ganz komisch. Also das hat sich auch nie geändert irgendwie, also.
Aber das kenne ich, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist besser, als sich zu viel auf andere dann zu konzentrieren, hier noch zu reden, hier noch zu machen. Da gibt es auch ganz viele, die dann irgendwie, habe ich das Gefühl, extra nochmal irgendwie stundenlang reden wollen. Also ich kann mich da ziemlich schnell mit reinziehen, leider. Also ich kann mich dann auch viel unterhalten und so, aber so kurz bevor es losgeht oder so eine halbe Stunde bevor es losgeht, dann okay, dann höre ich auch immer eher in mich, als irgendwie auf andere oder irgendwie nochmal rumzulaufen und eine Runde zu drehen oder so.
Das ist ganz komisch, aber ich finde auch, bei Turnieren sieht man auch immer so viele unterschiedliche, also so wie Leute mit Stresssituationen umgehen.
Ja, definitiv. Ja, ist auch für jeden was anderes, ne, diese Stresssituation. Von daher bewältigt sie auch jeder ganz auf unterschiedliche Weise. Ist aber ganz interessant.
Ja, definitiv. Ja. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, du bist Profitänzerin auch bei Let's Dance. Da möchte ich natürlich auch mit dir drüber sprechen. Was ist denn für dich der größte Unterschied zwischen einem... ich sag mal jetzt einfach normalen Tanzturnier, auf denen du vorher warst, und Let's Dance?
Bei Let's Dance hat man eine ganz, ganz andere Verantwortung. Und zwar hat man ja quasi den Schützling, den man dann trainiert hat, weil man trainiert ja im normalen Turniertanz nicht seinen eigenen Tanzpartner oder sonstiges. Einige machen das, ich habe das nicht gemacht. Und von daher hat man dann sozusagen seinen Schüler, den man groß sieht. Das heißt, es geht eigentlich überhaupt gar nicht um einen selbst, sondern wirklich um denjenigen, dass der andere sich wohlfühlt, dass der Partner einfach genießen kann und das auf die Fläche bringt, was er eigentlich kann. Weil das ist immer, finde ich, so der größte Clou, dass man einfach auf dem Parkett bei Let's Dance das abrufen kann, was im Training eigentlich immer geklappt hat. Und das funktioniert halt leider nicht immer. Und natürlich, wenn das einmal nicht funktioniert hat, ist man bei der zweiten Show als Prominenter noch aufgeregter, weil man dann denkt, boah, ich weiß, ich kann es im Training, aber letztes Mal konnte ich es auch im Training und bei der Show habe ich es dann versemmelt. Und ich glaube, das ist so das Mentale, was man einfach viel, viel stärker bei Let's Dance hat als auf dem Turnier, dass man einfach wirklich denjenigen einfach darauf vorbereitet, auf die Stresssituation, dass man trotzdem natürlich noch performt, weil es ist fürs Fernsehen, das ist natürlich noch ein viel, viel größeres Publikum als auf dem Turnier. Und ja, diese ganzen Faktoren, dass es halt einfach nicht um einen selber geht, sondern man selbst die größte Stütze ist für denjenigen, um den es eigentlich geht.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt auf dem Formationsturnier bin und ich habe in der Vorrunde habe ich die Pirouetten versemmelt, so, also da baut sich dann schon auch bei mir jetzt in einem wirklich ganz, ganz kleinen Rahmen schon so ein Druck auf, weil ich das Gefühl habe, alle gucken mich an und ich stelle mir das, wenn ich weiß, wie viele Leute dann auf der anderen Seite vom Bildschirm sitzen und mir dazu gucken, das wirklich auch schwierig vor, wenn in der ersten Woche was klappt oder nicht klappt und in der zweiten dann man ja irgendwie dann auch abliefern will. Ich meine, man hat dann ja auch wahrscheinlich selber einen Anspruch an sich selber, oder?
Total, total. Also ich bin jedes Mal, man möchte es natürlich dem Prominenten nicht so zeigen, aber man ist jedes Mal mindestens genauso aufgeregt. Ich glaube, das lässt sich auch nie abstellen. So eine gesunde Aufregung ist auch gut. Wenn man gar nicht mehr nervös ist, ist irgendwas falsch gelaufen, glaube ich, sowieso. Vor jedem Auftritt jeglicher Art. Und definitiv. Also man sowohl wegen der Verantwortung, als auch natürlich für sich selbst, wenn man selbst sich hinlegt, wo man eigentlich gerade helfen möchte, dass es ein guter Auftritt wird, hat man natürlich auch nicht viel gewonnen. Von daher natürlich umso mehr Druck in beide Richtungen.
Ich bin tatsächlich auch relativ regelmäßig bei Let's Dance im Publikum. Ich weiß nicht so genau, wie offen ich darüber reden darf, warum ich da bin, aber ich sitze im Pressebereich dann normalerweise.
In was?
Und im Pressebereich.
Ah, okay.
Das war bis letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das unter dem Let's Dance-Logo. Also quasi
ja, genau.
die besten Plätze. Ja. Und ich finde auch, wenn man dann da reinkommt, es ist so, ich finde, das ist so beeindruckend, diese Kulisse, weil es ist halt, also ich meine, für mich jetzt sowieso irgendwie, ich kenne das aus dem Fernsehen und dann sitzt man auf einmal da und nur diese Fläche und die schöne Beleuchtung und so, das ist so beeindruckend. Hat dich das eingeschüchtert oder schüchtert dich das immer noch ein, wenn du dann da bist?
Ich glaube, der große Vorteil bei uns, die dort performen dürfen, ist, dass wir dort auch schon viele, viele Stunden Proben vorher haben. Also einen Tag vorher und auch der Tag selbst, die Stunden vorher, sind wir die ganze Zeit schon im Studio. Wir kriegen quasi den Aufbau ja mit, also wie die Lichter noch aus sind, dann kommst du da rein, dann ist es für dich der Trainingsraum und dann werden die Lichter nach und nach angemacht, dann kommt das Publikum rein und dann merkt man, boah, okay, gleich geht's los. Aber der Raum an sich, ich glaube, wenn man direkt in so einen beleuchteten Raum gehen würde und müsste dann performen, dann holla die Waldfee. Ich glaube, dann fällt man schon erstmal vom Hocker. Aber dadurch, dass man so wirklich sich so ein bisschen akklimatisieren kann in dieser Räumlichkeit, ist das ein bisschen einfacher dann. Aber ich kann mir vorstellen, also als ich auch im Publikum einmal saß, dann nach dem Opening, habe ich es erst von außen nochmal richtig sehen können, so wow, das ist eigentlich echt eine richtig coole Aufmachung. Also ja, Licht ist sowieso alles, finde ich.
Ja, voll. Also das macht ganz, ganz viel her. Ja. Bei dir Licht alles, das sieht man auch in deinen Insta-Stories regelmäßig.
Ja, siehst du mal. Licht ist alles.
Bei dir sieht es aus wie in so einem Lichterstudio. Wo
ja, ich liebe Licht einfach. Und dann noch mit dieser Musikanlage da von Marke, darf ich bitte mich nennen. Das ist also...
Doch, klar. Du darfst hier ohne Probleme Werbung machen. Das ist mir ganz egal. Nee, vielleicht inspirierst du mich.
Das ist Wahnsinn. Also bisher nur mit dem Studio-Mikro. Klar, man kann was einsingen, man kann das dann übereinander legen. Das funktioniert alles super. Aber mit dieser Sony-Box da, das ist wirklich Wahnsinn, dass man sich da... Also ich freue mich schon auf jeden Fall auf Silvester, wenn wir dann damit Party machen können. Ich glaube dann, Gott sei Dank, haben wir die Nachbarn nicht allzu nah dran.
Das, ja, die Nachbarn freuen sich jetzt schon, wenn sie das hören.
Hoffentlich.
Du lebst jetzt ja gerade, so wie du das gesagt hast, und ich meine, wir haben ja vorher auch schon mal gesprochen, eher was ländlicher, oder? Also ich switch gerade mal das Thema. Du hast aber auch in Berlin gelebt eine Zeit lang, oder?
Ja, also tatsächlich lebe ich im Moment auf drei verschiedene Bundesländer sozusagen. Bei meinem Freund Jonas hier in NRW. Dann mein Hauptwohnsitz, wo ich aufgewachsen bin, wo ich auch dann angefangen habe, nach Berlin jedes Mal zu pendeln, war Sachsen-Anhalt. Und da haben wir immer noch unser Familienhaus. Meine Schwester ist aus dem Haus ausgezogen, somit haben wir jetzt wieder ja auch die Verantwortung und dass das Haus auch nicht eingeht, dass das nicht leer steht. Waren wir auch während der Zeit von Corona, also sind wir immer noch, Corona ist ja immer noch da, noch eine Weile. Sind wir halt auch da, weil in Berlin habe ich halt eine Wohnung, eine Mietwohnung, die, ja, da habe ich die meiste Zeit verbracht, wo ich halt auch eben viel gearbeitet habe. Ich habe unterrichtet und musste halt mobil sein, was Flughafen und Bahn angeht. Und das hast du aus Berlin einfach auch besser. Und ja, von daher bin ich jetzt weniger dort und bin jetzt wieder mehr in Sachsen-Anhalt. Ja.
Das tut mir leid. Nein, Quatsch.
Nein, aber ich feiere das. Ich finde das gut, weil da ist sehr viel Platz. Also das Haus ist echt cool, weil man kann in einem Haus sein und wenn man sich nicht begegnen will, begegnet man sich nicht. Also das ist halt richtig cool. Das ist, und dann noch mit meinem Studio dort und da kann man nicht großartig, aber man kann ein bisschen tanzen, wenn man was ausprobieren möchte irgendwie als Paar. Man kann singen, also was will man mehr? Also auch mit dem Singen, das könnte ich in Berlin jetzt so nicht umsetzen, weil da hast du wirklich Nachbarn, die hören das dann ganz deutlich.
Ich finde tatsächlich auch das klingt total cool, weil ich finde halt Landleben, oder was heißt Landleben, aber in irgendeiner Form Landleben hat irgendwie seine Vorteile, aber Stadtleben halt auch total.
Definitiv.
Und ich finde es eigentlich total gut, so auch zum Abschalten und Entspannen ist das, glaube ich, total wertvoll, dass man da so Ausweichmöglichkeiten hat.
Also ich liebe auch die Abwechslung, auf jeden Fall. Also dauerhaft an einem von den beiden Orten, sage ich jetzt mal, wäre auf Dauer, glaube ich, auf jeden Fall auch anstrengend. Also die Jahre, wo ich jetzt fast nur in Berlin war und dann noch die Tour und alles von Let's Dance, das war schon nicht unanstrengend, halt die ganze Zeit große Städte. Ich liebe ja Großstadt, aber das ist trotzdem, auf Dauer braucht man dieses Abschalten. Auch mal am Kamin sitzen, auch mal einfach die Ruhe haben und ja, das ist schon gut. Und das so ländlich ist es ja nicht. Es ist trotzdem eine Stadt in der Nähe von Magdeburg und das ist nicht irgendwie Land, wo draußen nichts ist. Also ich habe eine Einkaufsgasse, ich habe irgendwie alles, also einen Park. Also
ja gut, aber es ist halt auch nicht Berlin, ne? Also nee, ich finde, nee. Also ich komm ja aus Köln, beziehungsweise aus der Nähe von Köln, da wohne ich jetzt inzwischen. Und ich finde dann schon, dass Köln einen manchmal so, oder die Großstadt einen manchmal so ein bisschen erschlägt fast. Ne? An jetzt gerade nicht, weil du halt irgendwie nichts machen kannst, aber so, ich liege da manchmal zu Hause und denke so, oh ja, ich könnte jetzt alles machen und ja, deswegen habe ich irgendwie auch gar keine Lust, irgendwas zu machen. Jetzt haben wir, du hättest fast geschafft, den Bogen zurückzuspannen zu dem eigentlichen Thema, wo ich hin wollte. Aber jetzt haben wir doch wieder über irgendwas anderes geredet. Live-Tour von Let's Dance. Das stelle ich mir.
Was für eine Überleitung.
Ja, das stelle ich mir total beeindruckend und schön vor. Weil ich meine, du konntest da das machen, was du am liebsten machst, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja.
Und das vor so einem Publikum, was du sonst nur über Zahlen kennst. Ne? Also ich meine, du siehst ja auch sonst, oder du weißt, dass das bei Let's Dance halt viele Leute zugucken, aber da wart ihr ja auf einmal in den größten Hallen Deutschlands und habt da getanzt. Ja. Wie war das? Und erzähl einfach mal darüber.
Das war der absolute Wahnsinn. Also das war wirklich... Das kann man gar nicht irgendwie übertreiben, das zu sagen, was das für ein Gefühl war, weil so viele Menschen und ich hatte, glaube ich, noch nie so oft Gänsehaut vom Tanzen wie auf der Live-Tour, weil diese Menschenmassen, die das Tanzen feiern, die den Tanzsport und die Show feiern, ist einfach mit so einer Begeisterung dabei, dass man einfach nach jedem Lied, wenn dann... der Übergang war zu einer anderen Show, wirklich pure Gänsehaut hatte und dachte so, boah, okay, das war jetzt gerade richtig geil im Team, was geschafft, was zusammengestellt, die Choreografen haben so einen geilen Job gemacht und es war immer eine gute Stimmung und ja, das ist einfach Wahnsinn. Also ich bin so dankbar, dass ich das erleben durfte, weil das einfach echt ein riesen Bereicherung ist für das Tanzleben, was ich halt bisher gelebt habe.
Was war die größte Zuschauermenge, vor der du da aufgetreten bist? Weißt du das?
Ich glaube, das waren 25.000.
Boah.
Das waren Arenen, also die waren voll, die waren ausverkauft. Wir haben immer gefeiert. Wir wussten ja immer, wenn der Massimo reinkommt und sagt, ausverkauft, dann haben wir mal alle gefeiert. Wenn wir ausverkauft waren, also wirklich jeder Platz besetzt war, dann war für uns einfach, okay, das wird geil und das wird krass. Und weil man spürt es. Und man spürt auch, jede Stadt war unterschiedlich. Also jede Stadt hat unterschiedlich gefeiert und auch unterschiedlich stark tatsächlich. Und Köln, Düsseldorf, Leipzig war krass, weiß ich noch. Also die östlichen Länder waren wirklich auch der Wahnsinn. Also man hat das richtig gemerkt, wer wie wo Let's Dance gefeiert hat. Ist witzig gewesen.
Warst du da aufgeregt?
Ah, definitiv. Da war noch diese Vorspannmusik. Man konnte gar nicht aufgeregt sein, weil die Musik und die Lichter waren drauf ausgelegt, dass die Zuschauer aufgeregt werden. Das hat bei mir hat das irgendwie auch funktioniert. In dem Moment habe ich mich gefühlt wie ein Zuschauer, der jetzt gerade so, oh mein Gott, das geht gleich los, gefühlt hat. Also wirklich auch im Team. Wir haben vorher auf jeden Fall auch nochmal gefeiert, haben uns in eine Runde gestellt und ja, das war wirklich mega. Der einzig kleine Nachteil war, woran ich mich aber erinnern kann, ist, dass es einfach ziemlich oft einfach mega kalt war backstage. Das war wirklich, wir hatten ja bei der ersten Nummer auch nicht so wirklich lange Klamotten an, also es war so ein kurzes Kleid mit so einem Oberteilchen und dann hatten wir so Leuchtschirme und das war Backstage einfach natürlich, weil eine Arena und dann wird ja den ganzen Tag aufgebaut, natürlich ist dann das Tor offen gewesen und dann war ja auch nicht Sommer, da hast du schon so gemerkt, oh mein Gott, wie soll ich mich warm machen? Aber am Ende habe ich es dann verstanden. Man muss natürlich einfach ganz viel vorher anhaben. Und Das Geilste war, unser Team hat uns einfach immer Tee und Snacks hingestellt. Also Ingwertee hatten wir immer da. Das ist wirklich Wahnsinn. Total lieb.
Ja, besser geht's doch eigentlich gar nicht. Wie schwer war es danach, die Stille zu ertragen? Also ich meine, du bist dann ja, ich weiß nicht, warst du am Stück unterwegs oder ist ja auch völlig egal, aber du bist dann ja irgendwann wieder nach Hause gekommen und dann war es ja erstmal total ruhig. Das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, aber auch nein. Also ich war tatsächlich, ich hatte das Bedürfnis, als wir da fertig waren, da fällt ja erstmal der ganze Druck und diese ganze Aufregung und dieses ganze Adrenalin erstmal von einem ab. Und dann hast du das Bedürfnis, einfach 3 Tage am Stück schlafen zu wollen. Wirklich. Also ungelogen. Ich hatte das Gefühl, ich bin so ausgelaugt, weil man einfach emotional jeden Tag aufs Neue so welche Adrenalinschübe gemerkt hat, dass du einfach irgendwann, du bist ja auch gar nicht zur Ruhe gekommen während der Tour, weil wir hatten ganz, ganz wenig Schlaf und im Bus war ich immer die Letzte, die irgendwie schlafen konnte. Der ganze Bus hat geschlafen. Ich habe überall nur so Beine und Köpfe und Arme gesehen. Und ich war so, na, wann sind wir da? Also wirklich, von daher war danach die Stille erstmal gar nicht so verkehrt. Ich habe wirklich entspannt. Ich konnte wieder mit Mama und den Hundis zusammen sein. Und ja, das war gar nicht mal so schlecht erstmal. Aber dann war es komisch. Dann hat man gedacht, okay, jetzt könnte man weitermachen. Welche Stadt ist als nächstes dran? Ja,
ich kann direkt weitermachen. Ich habe jetzt wieder Zeit. Komm, lass mich wieder auf die Tanzfläche.
Ja, ja, das war wirklich, wirklich cool. Auch so diese Videos, die Insta-Stories, die Tänzer dann auch im Nachhinein noch gepostet haben. Wir haben alle noch gesagt, auch danach noch Kontakt gehabt. So, boah, Leute, das war so krass. Und was haben wir da bitte gemacht? Und auch im Training, wir hatten einfach so viel Bock. Wir haben uns natürlich auch quasi gegenseitig immer unterstützt, was die Choreos angeht. Zwischenzeitlich musste man ja auch mal ersetzen. Also wenn einer mal krank war, musste der andere die Choreo lernen und. Also auch die ganzen, womit wir allerdings am meisten Probleme hatten, also wir wissen, dass wir keine Formationstänzer werden mehr, weil die Aufstellung, die Formation zu halten, also man merkt, wir sind alles Einzeltänzer und Showtänzer, das war eine Katastrophe. Also was irgendwie ein Quadrat werden sollte, war irgendwie so ein halbes Zickzack am Anfang. Da mussten wir auf jeden Fall... Ja, wirklich. Man musste auf jeden Fall mehr drauf achten. Weil die Leute, die von oben gucken und auch unsere Choreografin, dann also Mitchoreografin, die Vika, die hat ja von oben auch ab und zu mal geguckt und gefilmt und hat dann gesagt, also Leute, wir hatten dann so Screenshots bekommen in unsere Gruppe. Also Leute, ich weiß nicht, was das für eine Form sein soll. Aber Quadrat, das ist noch nicht...
Ja, okay, wenn man dann ganz oben in so einer riesen Halle sitzt, dann sieht man natürlich auch deutlich.
Also, auf jeden Fall. Also.
Wie groß war denn der Druck, da irgendwie zu performen? Oder wo sind die Unterschiede in dem Druckempfinden im Vergleich zu einer Live-Show bei Let's Dance oder der Live-Tour?
Also dadurch, dass ich ja keinen prominenten Partner hatte bei der Live-Tour, war das für mich die ganze Zeit über einfach nur pures Genießen und Show-Tanz-Dasein. Also heißt nicht, dass man bei Let's Dance nicht genießt, so soll es nicht rüberkommen, aber da hat man einfach viel mehr Verantwortung, ja, weil man viel mehr das Gefühl hat, man musste sich kümmern um den anderen. Und hier habe ich ja nur mit Profis getanzt und das war dann halt locker flockig. Also natürlich wollte man jetzt nicht die Sommerrolle mit dem Anjay, mit dem ich die getanzt habe, irgendwie vergurken. Wir haben uns ab und zu auch mal verpasst, aber danach haben wir drüber gelacht. Also das ist ja nicht so schlimm. Das fällt ja in dem Fall nicht so auf, wie wenn man jetzt einzeln performt. Hätte ich eine Einzelshow gehabt auf der Live-Tour mit diesem Publikum, also mit der Anzahl des Publikums, da weiß ich nicht, wie es mir gehen würde. Wir hatten aber keine Einzelshows, deswegen gar nicht erst drüber nachdenken.
Wie ist denn der Druck bei, oder vor einer Live-Show bei Let's Dance? Also, hast du da ein Druckgefühl oder probierst du dich da nur zu konzentrieren, zu fokussieren und den Moment zu genießen?
Also, die Aufregung ist auf jeden Fall bei einer Live-Show da, definitiv. Also, auch wenn diese Ansage kommt, da pocht das Herz bis weiß ich nicht wohin. Aber sobald die Musik dann spielt, sobald man sich mit dem Partner, das ist immer mein Clou, dass man sich wirklich vorher einmal anguckt, einmal so nickt und dann sagt, alles gut, wir kriegen das hin. Und sobald die Musik dann anfängt zu spielen, ist es auch gut. Also da ist die Aufregung dann auch weg, weil man ist dann in diesem Flow, wie man auch im Training ist. Und dann hat man nicht mehr das Gefühl, okay, man macht jetzt hier gerade was utopisch Neues oder sonst was. Und dann geht das Publikum auch mit und dann fällt einem das Ganze auch Etwas einfacher, ja.
Ja, mit Publikum ist es wahrscheinlich auf jeden Fall einfacher, als es dieses Jahr war. Was ich mir so schwierig auch vorstelle irgendwie, ich meine, du bist ja, also du bereitest dich auf eine Show vor und du weißt ja auch, dass da viele zugucken werden, die eventuell irgendwas mit Tanzen zu tun haben. Und ich erinnere mich, das ist wirklich schon einige Jahre her, da gab es einen Profitänzer, der, ich weiß nicht so genau, wie ich das jetzt nett formuliere. Auf jeden Fall hat Roberto Albanese danach, also nach einer Live-Show auf Facebook geschrieben irgendwie, ist schon erschreckend, wenn der Promi auf einmal besser ist als der Profi. Und das war irgendwie Show 2 oder 3 oder so.
Oh Gott.
Und also das habe ich nie vergessen. Roberto ist übrigens nächste Woche bei mir zu Gast. Ich freue mich da schon sehr drauf.
Cool, kannst du liebe Grüße bestellen. Witzig.
Ja, richtig gerne aus. Ja, nee, aber das stelle ich mir so, also ich meine, Roberto Albanese ist für jeden, der irgendwie im Lateinbereich tanzt, ein Begriff und ein Name. Mhm. Und wenn so jemand dann halt auch zuschaut, allein das stelle ich mir schon als mega schwierig vor. Mhm. Und dann auch noch, dass man halt weiß, okay, der ist jetzt sich auch nicht zu schade drum, irgendwie da einen Kommentar zu schreiben, wenn ich halt jetzt gerade scheiße tanze. Also
Das stimmt. Also definitiv, was soll man sagen? Also allein schon, dass die Jury zuguckt, ja, und der Joachim zuguckt, die Mozzi zuguckt, der Jorge, da ist jetzt natürlich weniger Druck da, obwohl er auch schon sehr, sehr viel über Tanzsport weiß und sieht. Das ist allein schon natürlich auch schon Druck. Also die Openings allein schon zu tanzen und zu wissen, okay, die Jury schaut auch zu. Natürlich möchte man da nicht als Depp irgendwie dastehen und irgendwie total was versemmeln, aber dann so einen Kommentar abzubekommen, das stelle ich mir echt hart vor. Das hatte ich zum Glück noch nicht. Gott sei Dank, da kann man wirklich nur von Glück reden.
Das hast du auch nie verdient.
Aber man weiß es nicht. Man kann ja auch irgendwie einen schlechten Tag haben oder jemand will einem eins reinwischen oder was auch immer. Und dann natürlich so einen Kommentar öffentlich zu haben, das stelle ich mir nicht einfach vor. Also natürlich haben die das Recht, das auch zu sagen, wenn irgendwie der Profitänzer gerade nicht die beste Leistung gemacht hat oder so. Aber ich finde, das könnte man eher auf die Choreografie beziehen. Was ich oft gemein finde, wenn es heißt, ja, die Choreografie hat nicht gepasst, dann nehme ich mir das natürlich als Profi zu Herzen, weil das ist ja dann mein Fehler und nicht der Fehler des Prominenten. Und das finde ich auf jeden Fall ist eine Kritik in Richtung des Profitänzers, aber eine berechtigte, weil dafür muss ja, man dann
halt
sorgen.
Ja, und ich meine, wenn man dann auf der Fläche steht, ich glaube, das kennt jeder, da passiert halt mal irgendwas, was halt nicht läuft. Ne? Aber ich meine, die Choreografie ist halt was du vorbereitest. Ne? Also
genau,
Das ist schon was anderes.
Ja, ja.
Jetzt hast du die Jury gerade schon angesprochen auch.
Mhm.
Ich habe in einem Interview von dir gelesen oder gehört, ich weiß es gar nicht mehr, dass du mit 16 von Joachim Lambi tatsächlich angesprochen wurdest, ob du nicht beim Cast mit dabei sein möchtest.
Das ist richtig.
Wie war das? Also was war das für ein Gefühl, da angesprochen zu werden?
Also das war krass. Ich war tatsächlich spazieren mit meiner Mama in der Stadt. Und ich kannte Joachim ziemlich gut vom Turniertanzen, also ich hatte auch mit ihm Kontakt und das war alles gut. Er hat Turniere geleitet, er hat Turniere gewertet und man hat sich unterhalten, das war alles gut. Also entspannt, das war jetzt nicht so, oh mein Gott, wie kommt mich dann Joachim Lambi auf die Idee anzurufen oder so. Das war okay, aber die Anfrage auf Let's Dance, wo ich nur 16 war, das war natürlich krass. Also da habe ich halt auch gedacht, wow, also erstmal wirklich eine große Ehre, dass er an mich denkt. Und zwar in so einem jungen Alter, dass ich fähig wäre, so etwas zu machen. Fand ich auf jeden Fall cool, habe mich sehr geehrt gefühlt. Und dann, ja, mit 18 das erste Mal mitgemacht zu haben, war nicht viel weniger krass für mich, weil ich einfach immer noch mit Abstand die Jüngste war. In so einem Format mitzumachen, in so einer Position als Trainer, ist nicht selbstverständlich, wirklich nicht. Und ja, dafür bin ich aber dankbar, weil dann fällt es mir nämlich jetzt einfacher zu unterrichten, vor der Kamera zu stehen, Gott weiß der Teufel was irgendwie zu machen. Und ja, das ist echt eine Erfahrung wert gewesen in so jungen Jahren.
Ich meine, 18 ist ja auch wirklich kein Alter, ne? Also, da hast du dann mit Adiam Boyupi getanzt, ne?
Genau, ja.
Und also, ich meine, ich stelle mir das wirklich nur krass vor, also ganz heftig mit 18.
Ja, also jetzt im Nachhinein zurückzudenken und denken, mein Gott, du warst einfach 18, das klingt sogar wirklich krass. Also das war einfach 9 Jahre her, wenn man sich das mal vorstellt. ja, wirklich Wahnsinn. Aber in dem Moment hat man sich trotzdem schon, also man war sich dessen bewusst, was man gerade tut. Und das war in Ordnung, das war okay. Und ich hatte nicht das Gefühl, oh Gott, ich kann gerade gar nichts. Natürlich hatte ich super Druck, weil die Männerschritte und auch in Standard, das alleine gemacht zu haben, ist natürlich schwierig. Gott sei Dank hatte ich damals einen Tanzpartner, der mir ab und zu mal helfen konnte, aber viel war das nicht. Da hat man sich im Team irgendwie mal ausgeholfen, mit dem man irgendwie Figuren vorher ausprobiert, die man dann mit dem Promi tanzt, weil man kann ja jetzt nicht unbedingt Hebefiguren sofort mit dem Promi ausprobieren, sondern die sollte man vorher ausprobieren und vorbereiten. Und ja, ansonsten, was aber die Shows anging, was die Aufregung anging, dadurch, dass ich mit 13 angefangen habe, in der Hauptgruppe S-Klasse zu tanzen, war für mich mit 18 Let's Dance zu machen jetzt auch nicht mehr die Welt.
Ja, das glaube ich. Also ja, S-Klasse ist halt dann auch nochmal ein anderes Level. Aber du hast hauptsächlich Latein getanzt? Nee, du hast auch Standard getanzt.
Ich habe auch Standard getanzt, ja. Ich habe dann ab der Jugend dann nochmal aktiver Standard getanzt und dann nochmal quasi Hauptgruppe, weil ich habe ja bis 16 habe ich ja ab 13 Hauptgruppe S getanzt und dann mit 16 nochmal zurückgegangen in die Jugend und dann natürlich abgeräumt, was das Zeug hält. Und ja, genau. Und dann auch nochmal intensiver später in der S-Klasse Standard getanzt. War dann auch im Semifinale der Deutschen. Also das war okay. Das war ganz gut.
Okay. Ja, ich hatte immer das Gefühl, oder ich hätte dich so von mir aus immer eher zu Latein zugeordnet.
Ja, und das auf jeden Fall.
Ja, aber ich habe jetzt tatsächlich gerade eben vor einer Stunde ungefähr dann nochmal irgendwie mir Videos von dir angeguckt und ich finde dein Standardtanzen total schön. Also das ist wirklich, also ja, Punkt. Ich lasse das einfach so im Raum stehen.
Vielen Dank. Ich habe tatsächlich auch eine Zeit lang mehr Standard gemocht als Latein. Es liegt aber auch am Tanzpartner. Wenn der Tanzpartner mehr standardlastig ist und man dementsprechend auch, wenn man weiß, dass man da noch schlechter ist, viel Standard trainiert, dann merkt man irgendwann, okay, cool, das fängt an gut zu funktionieren und dann hat man auch mehr Spaß dran. Ja, auf jeden Fall. Wenn der Tanzpartner so ein Latein-Freak ist, dann kommst du auch nicht dazu, weil du bist ja selbst mehr Latein-Freak. Und wenn beide das sind, dann kommt man zu keinem guten Standardtanzen.
Also ich finde tatsächlich, also mir macht Lateintanzen auch viel mehr Spaß, aber wenn ich jetzt ans Unterrichten oder Trainieren denke, dann ist es tatsächlich fast Standard, was mir mehr Spaß macht. Ich kann gar nicht so genau sagen, wieso. Also unterrichten bin ich also auf jeden Fall bei Standard eher.
Ehrlich, ja? Wow,
ja.
Cool.
Ja, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, glaube ich, ein bisschen, ich muss jetzt wieder überlegen, wie ich das halbwegs nett formuliere. Also, wenn ich jetzt meine Tanzschülerinnen und Schüler mir anschaue, das sieht halt bei Latein schnell irgendwie albern aus. Und ich finde, das sieht bei Standard halt nicht so albern aus. Und das gefällt mir einfach dann was besser. Also ich finde auch ganz schlimm, wenn Leute Salsa tanzen und du hast das Gefühl, dass, ja, okay, das ist gut antrainiert und das ist mit Sicherheit auch in Ordnung in der Ausführung, aber es ist jetzt, das kommt nicht so richtig aus dir selber raus, sondern es ist halt antrainiert.
Ja.
Ja, und das finde ich da irgendwie ähnlich. Ja, was hat sich durch, ich komme mal wieder zu dir zurück, bevor ich weiter über mich rede.
Oh, ich finde das spannend, erzähl ruhig.
Was hat sich durch Let's Dance für dich verändert? Also, ja, die Frage steht für sich.
Was sich verändert hat, also ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel dazugelernt, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und ja, man lernt halt schneller Choreografien zu erstellen, man hört die Musik ein bisschen was anders als vorher. Und ansonsten, man macht halt das, was man liebt und das ist das Tanzen. Jetzt ist auch das Singen bei mir irgendwie dazugekommen, immer mehr, beziehungsweise ich habe das ja früher auch schon gemacht, aber nicht so intensiv wie jetzt. Und ich denke, fürs Unterrichten hat es jede Menge gebracht, dass man so einen besseren Blick noch dafür hat, Dinge einfach schneller zu verbessern, dass sie gut aussehen, dass sie leichter verstanden werden. Ich habe gerne auch so Eselsbrücken für mich gebaut bei Let's Dance, dass man Tipps gibt, womit man es vergleichen könnte. Und das habe ich auch in den Tanzsport bei mir mit reingenommen und das funktioniert ganz gut.
Und wie ist es mit der Bekanntheit? Also wirst du erkannt oder sprechen dich viele Leute darauf an? Ich habe zwei, drei Themen, die ich dazu noch fragen möchte gleich, aber beantworte erst.
Das ist unterschiedlich. 2014, wo ich mit Dirk Moritz getanzt habe, während die Staffel noch lief, wurde man natürlich, wenn man zusammen auch vor allem unterwegs war oder auch mal alleine oder mit dem eigenen Tanzpartner, wurde man schon mal hier und da angesprochen. Heutzutage kommt das selten, aber kommt trotzdem immer noch vor, wenn man irgendwie einkaufen geht und dann sieht man entweder so junge Mädels, die dann irgendwie tuscheln, weil ich habe ja nur auch mit den letzten Promis auch die jüngste Generation angesprochen, was Stars angeht, 18 und 19. Und da merkt man, wenn die schon so tuscheln, ja, das ist doch die hier von Let's Dance, dann merkst du halt schon so, okay, die haben mich gerade erkannt oder wie auch immer. Oder halt Ältere oder halt also grundsätzlich Erwachsene, die dann auch sagen, ja, waren sie nicht die Tänzerin? Das passiert schon mal, aber nicht so, dass ich jetzt überrannt werde. Also es ist wirklich sehr, sehr selten heutzutage. Also ich glaube auch, dass ich jetzt nicht so aussehe, wie kein anderer Mensch aussieht. Und davon geht man jetzt erstmal auch nicht aus, dass man die Person schon irgendwo quasi gesehen hat. Da muss man ja schon wirklich Fan sein von Let's Dance. Und dann kann man quasi jemanden erkennen von da. Aber
ja, und ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du auf einer Let's Dance-Fläche stehst mit Glitzer-Outfit und geschminkt mit viel Make-up und dann, also so Fall. Gehst du ja nicht einkaufen.
Nee, eher nicht.
Selten. Ich hab tatsächlich, also ich meine, mir passiert es sowieso nicht, dass ich irgendwie erkannt werde, also in einem ganz kleinen Rahmen schon, ne, wenn man mal irgendwie durch Köln geht und auf einmal sagt, ah, hey, Raphael, du warst mal vor 10 Jahren mein Tanzlehrer, das ist, also, ich finde das schon auch ganz, das freut mich immer. In Folge 2 dieses Podcast habe ich mit Liana gesprochen, die bei Germany's Next Topmodel war. Und ja, ein paar Tage später waren wir zusammen in Köln unterwegs. Und da war es tatsächlich auch so, dass wir durch Köln gelaufen sind und auf einmal merkst du so, wie so vor allen Dingen kleine Mädchengruppen, genau, da stehen und sagen, ist es nicht die? Aber sich dann auch nicht so richtig trauen, einen anzusprechen. Das war echt eigentlich ganz süß.
Ja, genau. So ist es bei Let's Dance auch gerade bei der Zielgruppe, die wir als Paar dann angesprochen haben, natürlich auch ganz extrem gewesen. 2018 war natürlich extremer, weil da hatte ich auch diese krass blonden Haare. Jetzt ist es ja schon mittlerweile wieder mein Naturhaarton geworden. Und da war es schon krasser. Also wenn man dann in Berlin in der U-Bahn unterwegs war, gerade zu Uhrzeiten, wo Schüler unterwegs waren, dann hast du es auf jeden Fall gemerkt, dass sie einen erkannt.
Ich wollte gerade sagen, da hast du mit Roman Lochmann getanzt, genau, einer von den Lochis. Das ist natürlich dann nochmal ein anderes, ja, ich glaube auch die Leute, die das dann ganz anders verfolgen. Tatsächlich ich glaube, das sind viele Videos aus der Zeit, so Fan-Videos.
Ganz also, viele, ja. Aber das Ding ist halt
unfassbar.
Auch, das Ding ist halt, ich habe auch wirklich sehr, sehr viele Fanpages dazu bekommen und das kommen heutzutage, da bin ich, das finde ich echt süß, immer noch irgendwie ein paar neue dazu, wo ich mir denke, wow, ich werde irgendwie immer noch verfolgt, irgendwie gefühlt so vom Aussterben bedroht gewesen, was das öffentlich anging, aber dann noch so Leute, die wirklich hinter einem stehen, die wirklich auch mal einfach so schreiben, hey, wie geht's dir und so, also wirklich Leute, die dran geblieben sind, die auch meine Fanbase sozusagen geblieben sind. Und das finde ich ganz, ganz toll. Hier an dieser Stelle, falls das irgendjemand auch hört, danke an alle meine Mädels und die Jungs, die bei mir geblieben sind. Und genau, und die Fanpages, das war 2018. Warum auch so extrem? Weil ich quasi 2018 erst richtig mit Instagram überhaupt begonnen habe, weil das natürlich einen richtig rapiden Schub gemacht hat, was die Follower anging. Ich konnte das nur so beobachten, wie die mehr wurden und ich habe mich erschrocken. Ich habe gedacht, mein Gott, ist das jetzt hier irgendwie ein Hack oder so? Aber die wurden wirklich so rapide schnell hoch, weil einfach die Staffel lief und mit den vielen Followern von den Lochis kam natürlich, auch wenn das nur irgendwie ein Sechzehntel davon war, sage ich jetzt mal, war das schon einfach extrem viel für mich. Und ich habe auch noch am Anfang, wo ganz viele Nachrichten waren, versucht wirklich auf jede Nachricht zu antworten. Das versuche ich heutzutage immer noch, aber heutzutage ist es etwas überschaubarer als genau zu der Staffel. Und ich habe wirklich so viele Stunden später erst geschlafen, als ich eigentlich wollte, weil ich versucht habe, jede Nachricht zu beantworten. Bis mir irgendwann gesagt wurde, du musst auch nicht jede beantworten, mach das doch irgendwann später. Und ich so, nein, ich werde das jetzt sofort machen. Ich habe immer darauf bestanden, dass die Leute eine Reaktion bekommen, wenn sie irgendwie was loswerden möchten, ja.
Ja, ich glaube, das ist dann aber auch mehr, wenn man gerade wirklich so präsent dann im Fernsehen ist, oder? Also dann kriegt man wahrscheinlich viel mehr Nachrichten, als wenn du jetzt einfach, ja, ich sag mal, dein normales Leben lebst und 4 Stories am Tag hochlässt oder
genau,
so.
Also, genau, auf jeden Fall. Also das war, wenn man halt gerade akut, sage ich jetzt mal, im Fernsehen dabei ist, in irgendeinem Projekt, ist es natürlich noch mal mehr. Aber ansonsten sind die Leute, die, wie gesagt, bei mir geblieben sind, mit denen bin ich auch, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, in Kontakt. Und ja, finde ich echt super, dass die da so hinter einem stehen. Auch längerfristig einfach.
So sollte das ja auch sein. Ich muss irgendwie noch eine Brücke schlagen und ich habe noch gar keine Ahnung, wie ich das mache. Ich habe doch gehofft, dass ich das über den letzten Punkt irgendwie schaffe, aber ist nicht gelungen.
Irgendwas mit Bekanntheit oder so.
Ja, irgendwas. Thema Interviews. Hast du gut gemacht. Thema Interviews. Wir müssen ganz, ganz dringend über ein Interview von dir sprechen.
Okay.
Und zwar ist es das weirdeste Interview, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe.
Oh mein Gott. Will ich darüber sprechen? Und
ich weiß es nicht, aber du musst jetzt. Das,
oh Gott.
Das Schöne ist ja, ich schneide das ja alles. Das heißt, ich kann auch entscheiden, was drin bleibt und was nicht.
Oh mein Gott.
Deine zweite Staffel Let's Dance 2014.
Mhm.
Und es war Berliner Fashion Week oder irgendwie so ein Mode, irgendwas
ja.
Modemäßiges. Und da hast du ein Interview gegeben, ich glaube, es war vor einem Fahrstuhl, im Hintergrund lief ein Feueralarm.
Boah, wo hast denn du das rausgegraben? Ich weiß das noch, ich habe das irgendwann bei YouTube entdeckt, als das aufploppte bei Google Alerts. Ich dachte so, was ist das denn? Aber ja, ich weiß das noch. Das hatte mit Dirty Dancing zu tun.
Ja.
Ja, genau. Was waren da noch? Ich weiß es nicht mehr, was ich da gesagt habe.
Es ging viel um die Melone. Es war auch kein guter, es war also nicht kein besonders gutes Interview, aber es war auch wirklich so, es war im Hintergrund war Feueralarm.
Wie witzig.
Ich habe mir das 4-mal angeguckt und dachte, also ich kann dir wirklich gar nicht so genau sagen, worüber ihr gesprochen habt. Es war einfach ganz, ganz komisch. Also man hat auch gemerkt, dass du irgendwie noch was jünger warst und also... Du warst super sympathisch dabei, aber es war irgendwie eine ganz komische Situation. Ich schick dir das gerne mal.
Die man sammelt, auch bei einem Feueralarm-Interview zu geben, ey, mach das mal.
Es ist jetzt auch keine wirkliche Frage und es führt auch nirgendwo hin. Also ich musste das nur ansprechen.
Okay, dann haben wir das jetzt mal so festgehalten, dass das richtig weird war, aber irgendwie auch cool. Siehst du, jetzt haben wir was zu sprechen, noch ein Thema mehr, weil man so crazy Interviews von sich online hat.
Was waren denn so, also hast du denn dann im Zuge von Let's Dance mehr Interviews gegeben? Ja, wahrscheinlich, ne? Aber
ja, also es war natürlich, wenn
du
man
stehst da ja auch eigentlich nicht so im Fokus, ne?
Nee, eigentlich also. Nicht, aber wenn man da quasi irgendwo auf irgendeinem Event entweder tanzt oder man läuft eine Fashion Week oder sonstiges, unterstützt irgendwie eine Bekannte auf einer Fashion Week, ist dann einfach da eingeladen. Natürlich ist dann auch irgendeine Art von Presse da und dann wird man drauf angesprochen. Gerade wenn du jetzt sagst, es war 2014, dann natürlich gerade auch nach der Staffel oder je nachdem, wann das war, ich habe da keine Ahnung mehr genau, dann wird man natürlich angesprochen und dann wollen die Leute nochmal wissen, hey, wie war das oder so. Und oder wenn Promiflash ist auch auf jeglichen Veranstaltungen irgendwie mit dabei oder wenn es ein größeres Event ist, dann ist RTL mit dabei. Natürlich wird man dann auch, egal ob man dabei gewesen war oder nicht, trotzdem nochmal angesprochen, auch bezüglich der laufenden Staffel. Also das bleibt, glaube ich, nicht mehr aus. Ich habe jetzt, glaube ich, den Ruf quasi Let's Dance-Tänzerin sowieso schon an mir und deshalb wird man dazu auch befragt, egal wo und wann man gerade ja unterwegs ist.
Ich habe, also du bist, Promiflash mag dich ganz gerne, ne?
Ich habe es gemerkt, ja, tatsächlich.
Also
ja, ich habe mich tatsächlich auch öfter schon gewundert, so okay, man lädt was hoch und denkt sich eigentlich dabei nicht so viel und dann ist es bei Promiflash, dann ja, dann habe ich erstmal immer Angst, wenn ich schon irgendwie das Google Alert, wo mein Name ja eingegeben ist, dann kriege ich eine Benachrichtigung, wenn ich irgendwo erwähnt wurde, dann muss ich immer erstmal gucken. So.
Fällt es dir gerade in dieser Zeit schwierig, dich zu motivieren? Egal für was, ob das jetzt Sport ist oder ob das sich einfach mal, also ich finde es schon schwierig, mir eine Jeans anzuziehen. Also
Wie witzig. Also dadurch, dass wir, also ich sage immer wir, weil für mich gibt es jetzt irgendwie nur noch ein Wir mit meinem Freund. Ich bin einfach super, super glücklich. Und da hat uns auch Corona tatsächlich ein bisschen in die Karten gespielt, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal loswerden, dass wir einfach sehr, sehr viel Zeit für uns auch hatten, uns noch besser kennenzulernen und einfach zu gucken, was braucht derjenige einfach gerade. Und wir kreieren unseren Content immer zusammen. Also wir probieren uns da auch aus, dass wir halt einfach, was Videografie, was Fotografie und angeht. Also da kann man auf jeden Fall seinen eigenen Inspirationen, für die man eigentlich wenig Zeit hatte immer, weil man einfach immer auf Trab war und irgendwelche Jobs hatte, hat man auf jeden Fall viel mehr Zeit für. Und von daher so richtig nichts zu tun hat man eigentlich gar nicht. Wenn ich mir unser Wochenende angucke, da bin ich froh, wenn wir irgendwie mal, weiß nicht, einen Abend frei, sag ich jetzt mal, haben und einfach gar nichts machen. Weil eigentlich haben wir dann auch Hummeln in uns, dass wir einfach sagen, okay, lass uns das doch machen, lass uns das noch mal probieren, lass uns irgendwie irgendwo hinfahren und neue Orte entdecken. Also das ist, es bleibt nicht aus. Also Jeans anziehen bleibt nicht aus.
Ja, ich muss das zwischendurch auch machen, aber
oder
es, ist,
auch
es fällt mir schwer.
Ne? Ich laufe auch zu Hause in einem Abendkleid rum, wenn wir irgendwie gerade irgendwas drehen oder irgendwas shooten, dann ist das schon ganz crazy manchmal von so einem cozy Outfit, dann, ach ja, ich ziehe mich mal kurz um und dann laufe ich zu Hause so voll mega gestylt rum. Ich finde, das tut auch mal ganz gut, auch mal in dieser Zeit sich wieder in Schale zu werfen, wenn es auch nur füreinander
voll
ist oder auch mal für die Leute da draußen, die nur noch Leute in Pyjama sehen online. Ja, muss man ja so sagen. Und dann möchte man sich selbst natürlich auch noch irgendwie am Leben erhalten, sag ich jetzt mal, damit sich auszuleben. Und das macht eigentlich immer ganz viel Spaß, da Dinge auszuprobieren und Zeit für etwas zu haben, die sonst immer gefehlt hat.
Ich fühle mich richtig schlecht neben dir jetzt. Ich, wirklich,
nee,
ich laufe nur noch
ja,
in Jogginghose und Pudding.
Allein schon, dass du jetzt dein... Ich sehe jetzt auch gerade nicht besser aus. Ich habe auch gerade Gammelklamotten zu Hause an. Und also, wenn man jetzt gerade zu Hause ist, dann kann man das auch machen. Dann machen wir das auch total gerne. Aber wenn man irgendwie was kreieren möchte, dann macht man das. Und du mit deinem Podcast kreierst, glaube ich, genauso viel für die Leute da draußen. Und muss ja nicht immer was zum Gucken sein. Aber ich finde, generell kreativ zu sein, ist halt einfach ganz, ganz wichtig, gerade in dieser Zeit.
Ist mir tatsächlich aber auch am Anfang, also im ersten Lockdown, Anfang des Jahres, wirklich schwer gefallen. Also ich brauchte da echt erstmal irgendwie so ein halbes Jahr, um damit klarzukommen und meine Energie jetzt irgendwie dann ja umzumodeln und jetzt mache ich ja den Podcast und mache eben auch irgendwie so mehr private, kreative Projekte wieder.
Ja,
das ist tatsächlich auch wirklich ganz schön.
Ja, das war bei mir ähnlich. Ich habe am Anfang der allererste Lockdown, da haben wir sehr viel am Haus gebastelt und irgendwie im Garten und hier und da. Also ich war irgendwie gefühlt konnte ich schon alles dann zu Hause. Ich konnte Boden verlegen, ich könnte Wände streichen, alles mögliche Dübel rausholen und das war dann so mein Content, aber auch wenig Content, weil ich habe das ja wirklich, ich finde immer, wenn man mit dem Handy unterwegs ist und alles filmt, kann man nicht wirklich gut arbeiten, muss man sagen. Ja, also das heißt, wenn man mal weg ist, heißt das nicht, dass man gerade nichts zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil, wenn man mal das Handy weglegt, dann schafft man meistens auch, wenn es nicht gerade für Instagram ist, schafft man meistens auch einfach noch mal mehr. Wenn es was zu Hause ist oder im Garten oder man verbringt einfach mal Zeit auch mit der Familie, dann dann legt man das Handy auch gerne mal weg und dann kommen schon die ersten Nachrichten. Hey, geht's dir gut? Bist du krank oder sonst was? Ist wirklich so. Also da frage ich mich natürlich auch dann, okay, wie wichtig ist das überhaupt den Leuten, dass man sich wirklich einfach mal wenigstens einmal am Tag meldet und sagt, hey, alles fit soweit. Ich lebe noch.
Das, ja, verrückt. Ja, ja, ich würde sagen, wir haben es im Grunde geschafft. Wir haben ewig lang gequatscht. Ich möchte dir gerne die letzten Worte überlassen. Vorher noch eine ganz kleine Sache. Liebe Leute, falls ihr das gerade hört und es euch gefällt, lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Podcast und bewertet ihn gut. Und gleichzeitig läuft auch immer noch mein Gewinnspiel auf meiner Instagram-Seite. Es gibt einen 50€ Lala-Feiern-Gutschein. Es gibt 2 Tickets für die Dance-Gala der Superstars im Wert von 150€ und ganz, ganz viel mehr noch. Schaut da einfach mal vorbei. Und ja, liebe Katja, jetzt überlasse ich dir gerne die letzten Worte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wir könnten bestimmt noch stundenlang weiterreden. Vielen vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und zu dem Gewinnspiel nochmal ganz kurz. Ich war auf der Dance-Stars-Gala auch und die ist wirklich der absolute Wahnsinn. Kann ich hier nur nochmal sagen, weil mir haben gerade die Augen aufgeleuchtet, wo du es erwähnt hast. Also lohnt sich auf jeden Fall, kann ich nur dazu sagen. Es war echt Hammer. Ja, erstmal dazu. Wie gesagt, wir können echt noch weiter quatschen bestimmt. Aber an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank und ich bin gespannt, was du so Lustiges reinschneidest.